Wir sind beim Thema Heiliger Geist, passend zu Pfingsten. Und heute sind wir natürlich beim Thema Pfingsten. Und ich möchte mit euch heute das Pfingstereignis anschauen, Apostelgeschichte 2. Möchte in einen größeren Zusammenhang stellen und dann natürlich schauen, was es für uns bedeutet. Was für Konsequenzen hat das für uns? Weil wir verstehen gern ein bisschen was falsch. Okay? Wir haben viel vor, fangen wir an. Ich lese mal Apostelgeschichte 2. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Ehe wir irgendwas interpretieren, müssen wir genau hinschauen. Okay? Naheliegend. Also ich hatte in der Schule immer massiv Punkteverlust durch, nicht richtig hingeguckt, schlampig, so diese Leichtsinnsfehler. Also wir müssen genau hinschauen. Als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, was ist Pfingste für ein Fest? Pfingste, unser deutsches Wort Pfingste, kommt von griechisch Pentekoste und heißt 50. Wir, wenn wir uns als Pfingstler verstehen, sind 50er. Es ist irgendwie ja, fast banal. 50 Tage nach Ostern ist Pfingste. 50 Tage nach dem Passa, das kommt ja aus dem Jüdischen, ist Shavuot, das jüdische Pfingstfest. Und wenn wir jetzt im Alten Testament nachschauen, dann stellen wir fest, da steht was von irgendeinem ersten Erntedankfest. Sagt uns nicht viel. Aber es hat eine zweite Bedeutung im Laufe der Zeit bekommen. Dieses jüdische Pfingste, das Shavuot, ist das Fest, an dem die Juden die Tora feiern. Sie feiern, dass Gott ihnen sein gutes Gesetz gegeben hat. Ein Fest, wo man vor allem Süßspeise isst, die Süße der Tora, und wo das Buch Ruth gelesen wird. Ruth, die Frau, die aus dem heidnischen Hintergrund nach Israel kommt, weil hier ist die Rettung Gott, die Tora. Und dieses Fest wird in Jerusalem gefeiert. Es ist ein Pilgerfest, das heißt, aus aller Welt kommen die Juden nach Jerusalem, um dieses Fest zu feiern. Und zu diesem Zeitpunkt geschieht. Sie waren alle beisammen an einem Ort. Wer sind alle? Was ist was für ein Ort? Alle, wir lesen Apostelgeschichte 1, dass da 120 Mann ungefähr zusammen waren. Wir denken bei den Jüngern oft an 12. Aber das hat noch nie gestimmt. Jesus hat zu seiner Lebzeiten schon mal 70 ausgeschickt. Also es war immer ein größerer Kreis um Jesus. Und hier sind es 120, die sich regelmäßig treffen. Also aus den 12 sind schon mal das Zehnfache geworden. Und wo treffen sie sich? Das können wir auch relativ genau sagen. Sie treffen sich hier in der Ecke. Hier oben in der Stadt, der Tempel, das zentrale Heiligtum. Eines der ja fast Weltwunder der damaligen Zeit. Prunkvoll, mächtig viel Gold. Und hier unten bei der armen Leute in der Nähe vom Essener-Viertel, die tauchen in der Apostelgeschichte auch einmal auf. Da war wohl der Raum, wo Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert hat. Ein größerer Raum, den man wohl mieten konnte. Und da haben sie sich weiterhin getroffen. Also hier unten in der Unterstadt geschieht das Ganze. Gut, so und was geschieht jetzt genau? Was passiert der Reihe nach?
Was passiert? Was passiert?
Schaut. Das erste ist was? Brausen, Lärm. Ja, es geschieht nicht ein Sturm, sondern ein Brausen wie von einem Sturm. Es ist nur ein Lärm. Und wo ist der Lärm? Im Haus. Wir lesen später, dass dieser Lärm Tausende angelockt hat. Da war richtig laut. Also zuallererst mal wird das Haus erfüllt von Lärm. So und dann? Was passiert dann? So und dann kommt der Heilige Geist und Zunge setzt sich auf alle. Auf wen setzt sich die Zunge? Wer sind alle? 120 Mann. Nicht Petrus, Johannes und dann so eine Stufe runter, sondern alle, da gibt es keinen Unterschied mehr. alle gleichermaßen und alle rede in Zunge. Alle. Wenn hinterher Petrus die Predigt hält oder wir die Predigt von Petrus aufgeschrieben haben, dann heißt es nicht, dass die anderen still waren. Alle rede hier wild durcheinander in alle mögliche Sprache. An was erinnert uns das, dass der erste Sturm kommt und dann kommt der Heilige Geist? Habt ihr eine Parallele im Alten Testament? Bitte? Ja, als Elia auf dem Berg ist, der gleiche Berg, auf dem Mose war, und Gott begegnet, da lesen wir, 1. König 19, glaube ich, dass erst ein Sturm kommt, ein Sturm, der Felsen zerreißt, und dann ein Erdbeben, und dann eine Feuerwalze, und dann kommt das leise Wehe, der Heilige Geist, Gott, und dann spricht Elia mit Gott. Da haben wir schon mal das, dass erst so ein Drama vorausgeht, und dann in der Ruhe hinterher kommt Gott. So, was heißt das für uns? Wir haben ja schon mal die Richtung gezeigt gekriegt, die Parallele. Ja, es geht um die ganz großen Dinge. Und wenn man von Elia redet, von wem reden wir dann garantiert als nächstes? Na, immer Mose. Ganze Evangelien sind voll von Elia und Mose, immer die zwei. Lesen wir weiter. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation unter dem Himmel. Also Jude aus dem ganzen bekannten damaligen Reich. Wie kamen sie in die verschiedenen Länder? Viel Krieg, Verschleppung, Verfolgung, Not. Weil ihre Heimat war eigentlich Israel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle dies, die da reden, Galiläer? Muss man am Äußeren erkannt haben. Die letzte Provinzler. Und wie hören wir sie ein jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Parther, Meder, Elamiter, Mesopotamier und. Alle möglichen Leute stellen fest, die sprechen plötzlich meine Sprache. Sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber. Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unserer Sprache reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind betrunken. Gehen wir nochmal zurück. So, was ist die Reaktion? Was passiert? Später in der Apostelgeschichte lesen wir, dass ich 3000 Mann bekehrt habe. Das heißt, hier sind Tausende zusammengelaufen. Und plötzlich gibt es in Jerusalem zwei Zentren. Ober auf dem Tempelberg, das offizielle Zentrum, wo der prachtvolle Gottesdienst läuft, der hohe Priester im Ornat, 12 Edelsteine auf der Brust, die Levite, diese ganze Hierarchie vom Allerheiligsten Heiligtum, der Vorhof, wo nur die Levite opfern dürfen, und der Vorhof der Männer, und der Vorhof der Frauen, und der Vorhof der Heide. So diese ganze gestaffelte Liturgie, die Profiköre, die Profimusik machen, die das Buch Ruth vorlesen, diese ganze offizielle Zeremonie. Und unten in der Unterstadt, da laufen ein paar tausend Leute zusammen und es ist reine Chaos. 120 Mann reden wild durcheinander und reden was? Wovon reden sie? Die große Tat Gottes. Was sind die große Tat Gottes? Mose und Jona? Nein. Die große Tat Gottes, das ist, dass Jesus Mensch geworden ist, gestorben und auferstanden ist. Sie reden von Jesus. Nochmal einen Schritt zurück. Das sind 120 Mann und plötzlich kommt so Feuer auf sie. Also wie Feuer. Also irgendwelche Zunge. Der Heilige Geist kommt auf sie. An was erinnert uns das im Alten Testament? Mose haben wir schon mal genannt. An was denken wir dabei? Bitte? Der brennende Busch. Immer wenn Gott kommt, brennt es komischerweise. Johannes der Täufer hat auch immer wieder davon gesprochen. Ich taufe euch mit Wasser, nach mir kommt einer, der tauft euch mit Feuer und Heiligem Geist. Vorhin, Michael hat es gesagt, Jesaja, das reinigende Feuer, es ist immer drin. Aber ich denke hier vor allem an Mose, als er die Stiftshütte einweiht. 2. Mose 40, er hat im Himmel ein Bild gesehen. Und das übersetzt er auf irdische Belange. Und dann baue sie eine Stiftshütte und silbrige Füße und hölzerne Pfosten, die umwickelt werden mit Silber und Kupfer und sonst was. Und sie webe Teppiche und baue ein Zelt. Und als dieses Zelt aufgebaut wird und geweiht wird, als die Priester geweiht werden und gesalbt werden und Öl an der Daumen und Öl an die Stirn und das ganze Prozedere wird beschrieben, dann passiert was? Gott kommt. Gott kommt, das ist nur ein kleiner Abschnitt, 2. Mose 40. Und Gott besetzt die Stiftshütte. Gott war die ganze Zeit bei Israel dabei, immer in Form von einer Feuer- oder Wolkensäule vor ihnen, außerhalb. Und jetzt kommt Gott in seiner ganzen Herrlichkeit. Die Feuersäule, die Wolkensäule erhebt sich und lässt sich nieder auf dem Zelt mitten in Israel, in dem Zeltemeer. Und dann steht ausdrücklich da Mose, der mehrfach auf dem Berg war, in der direkten Gegenüber von Gott. Er kann nicht in das Zelt, weil jetzt ist Gott da. Gott nimmt sein Zelt in Besitz. Und das Gleiche passiert wann nochmal? Bei Salomo, als Salomo den Tempel einweiht, 500 Jahre später. Salomo weiht den Tempel ein und wieder passiert genau das. Die Herrlichkeit Gottes, der größte Begriff, den es gibt, kommt und lässt sich nieder auf dem Tempel und die Priester können nicht mehr in den Tempel. Wo Gott ist, kann kein Mensch sein. Und hier passiert genau das Gleiche. Ein drittes Mal erfüllt Gott sein Haus mit seiner Herrlichkeit. Wer erfüllt das Haus? Was erfüllt das Haus? Der Lärm. Hier steht, der Lärm erfüllt das Haus. Ja, bewusste Parallele. Jetzt kommt nicht der Heilige Geist und erfüllt das Haus, sondern es ist nur Lärm. Und was erfüllt der Heilige Geist? Die Menschen. Versteht ihr den Unterschied? Der Tempel, die Stiftshütte, ist nie wieder aus Stein. Das hier ist kein Haus Gottes. Das ist nur ein Haus. Hier ab sofort ist das Haus Gottes aus Fleisch und Blut. Wir sind jetzt keine Steine, wir sind jetzt lebendige Steine, 1. Petrus 2. Nie wieder wohnt Gott an einem Ort, den Menschen gebaut haben, sondern ab sofort wohnt Gott nur noch in den Menschen, wo sie sind. Ja? Wir sind der Tempel Gottes, aber nicht wir hier innerhalb von diesem Raum, sondern wir alle, die wir zu Jesus gehören. Konkurrenz 2 Straßen weiter genauso. Wir alle sind der Leib Jesu. Wir sind der Tempel Gottes. Wir, er und sie. Und ja, das hier ist kein Gotteshaus. Das ist nur eine Scheune. Wir sind der Tempel Gottes. Und hier kommt zum dritten Mal Gott in seiner ganzen Herrlichkeit und erfüllt sein Haus. Achtung, und sein Haus sind 120 Menschen. Und von 90% kennen wir nicht mal die Namen. Hinz und Kunz, so wie wir, ganz normale Menschen. Wir sind ab sofort der Tempel Gottes. So, und was dann passiert, ist ein bisschen Chaos. Ja, ist normal. So, nochmal einen Schritt zurück. Erinnert euch an die letzte Predigt von Thilo? Wann haben wir den Heiligen Geist gekriegt? Wann habt ihr den Heiligen Geist gekriegt? Epheser 1. Wir bekommen den Heiligen Geist, wenn wir gläubig werden, uns bekehren, wenn wir Jesus in unser Leben einladen, sagen wir es mal so. Ja? Wisst ihr, wann das war bei euch? Viele wissen es, vielleicht nicht immer jeder. Aber das wissen wir, wir bekommen den Heiligen Geist, wenn wir gläubig werden. Wir spüren es nicht immer unbedingt. Und manchmal haben manche Leute noch lange Zweifel, ob sie den Heiligen Geist haben. Oder? Kennt ihr auch? Bin ich wirklich Kind Gottes? Bin ich wirklich? Aber wir bekommen den Heiligen Geist, wenn wir gläubig werden. Erinnert euch an letzte Woche? Wann hat Petrus den Heiligen Geist gekriegt? Jetzt könnt ihr in Literatur gucken, wie ihr wollt, da steht immer Pfingsten. Aber wann hat Petrus den Heiligen Geist gekriegt? Hier steht es in der bewussten Parallele zu Genesis 2. Jesus kommt am Osterabend, haucht seinen Jünger an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Petrus hat den Heiligen Geist an Ostern gekriegt. Können wir es beweisen? Also Beweise heißt ja immer, Theologen sprechen vom Schriftbeweis. Gibt es eine Bibelstelle, die das belegt? Ja klar. Apostelgeschichte 1. In Apostelgeschichte 1 stelle sie fest, wir waren mal 12 von Jesus Berufe, einer hat sich aufgehängt, wir sind noch 11, wir brauchen einen Ersatzmann. Ja, und dann steht Petrus auf und hält eine kleine Rede und zitiert Psalme. Sowas nennen wir dann Predigt. Ja, und Petrus predigt und zitiert Psalme. Wir haben in der Evangelie einiges von Petrus gelesen, aber dass er predigt, dass er Psalme zitiert, haben wir noch nie gelesen. Wieso jetzt plötzlich? Weil er jetzt der Führer der Gruppe ist? Ist er gar nicht. Nein, das ist die Erfüllung. Johannes 14, Jesus hat es gesagt. Wenn ihr den Heiligen Geist kriegt, dann wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern. Und genau das passiert. Petrus erinnert sich. So etwas ganz Ähnliches steht in Johannes 2. Plötzlich fangen sie an und verstehen, was Jesus gesagt hat. Und rede ganz anders. Petrus hat den Heiligen Geist. Deswegen hält er seine erste Predigt in 1. Petrus 1, vor Pfingsten. Aber wenn er den Heiligen Geist doch schon hat, was ist dann Pfingsten? Was ist dann Pfingsten? Nun, es ist das, was Jesus gesagt hat. Als er nun mit ihnen versammelt war, also Jesus, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Was ich gerade schon gesagt habe, Johannes hat immer davon gesprochen, Jesus wiederholt es. Er beruft sich auf Johannes und sagt, jetzt gleich ist es soweit. Sie nun, also die 120, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du zu dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Jesus hat nie vom Reich von Israel gesprochen. Er hat immer vom Reich Gottes gesprochen. Habe sie falsch verstanden, trotz Heiligem Geist. Wir müssen uns also nicht wundern, wenn auch wir ab und zu was falsch verstehen, trotz Heiligem Geist. Und dann sagt er, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist der Missionsbefehl, Matthäus 28, nochmal. Was ist Geistestaufe? Was passiert hier am Pfingsten? Das erste Mal hat Petrus der Heilige Geist an Ostern gekriegt. Aber jetzt kriegt er hier Kraft, um Zeuge zu sein. Hier sagt Jesus, ihr werdet Kraft empfangen. Die Kraft ist noch ausgestanden. Und Jesus sagt, bleibt in Jerusalem, bis die Kraft kommt. Und dann will ich euch ja nicht mehr sehen. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte, wie sich das so langsam entwickelt. Pfingste für Petrus ist die Ausstattung mit dieser Kraft. Für die 3000, die sie an dem Tag bekehren, fallen Dinge zusammen. Bekehrung, Wiedergeburt, Heiliger Geist, Geistestaufe. Aber für Petrus ist das hier der zweite Schritt. 50 Tage, nachdem er den Heiligen Geist bekommen hat, bekommt er jetzt die Kraft. Wir lesen in der Apostelgeschichte in Ephesus, da waren Jesus Jünger. Die waren gläubig an Jesus und haben keinen Heiligen Geist. Weil sie wissen gar nichts vom Heiligen Geist. Also man sollte nicht denken, dass mein Wissen entscheidend ist, ob ich den Heiligen Geist bekomme. Aber irgendwie hat Gott sich daran gebunden. Und Paulus kommt, klärt sie auf, legt ihnen die Hände auf und sie bekommen ihn. Also hat sehr wohl was mit meinem Wissen zu tun. Und Petrus geht hier Gott geht mit Petrus den zweiten Schritt. Er bekommt diese Geistestaufe, diese Kraft zum Dienst. Ich bin aufgewachsen in einer Gemeinde, nicht charismatisch wäre zu wenig. Es war anticharismatisch, total. Und das war alles historisch. Das hat mit uns nichts mehr zu tun. Wir haben der Heilige Geist, Epheser 1, mit unserer Bekehrung und das war's. Ja, und ich hatte den Heiligen Geist und ich habe viele gute Leute erlebt. Und ich habe viel mit dem Heiligen Geist erlebt, ohne Geistestaufe. Aber ich kann ja lesen und ich habe gelesen von einer Kraft, die kannte ich nicht. Die habe ich auch um mich herum nicht gesehen. Und dann habe ich angefangen zu beten, ich will diese Kraft. Also ich wäre ja doof, wenn ich das verschenke. Ich will diese Kraft, die Gott mir verspricht. habe 1,5 Jahre jeden Tag dafür gebetet. 1,5 Jahre. Ist wie viel passiert? Nix. 1,5 Jahre nicht. In der Zeit ist aber viel passiert. Wir sind aus der Gemeinde, wo wir aufgewachsen sind, raus, haben neu gesucht. Und wir sind dann zum ersten Mal in eine Pfingstgemeinde gekommen, in Karlsruhe. Liebe, nette Leute, aber von der Kraft haben wir nichts gemerkt. Wir waren auch hier in der Gemeinde, 1998 war das. Von der Kraft war nichts zu spüren. Ich hatte immer gehört, hier sind Pfingstler. Und da war nichts von dieser Kraft zu spüren. Wir sind dann noch in eine charismatische Gemeinde gegangen und da habe ich zum ersten Mal was von dieser Kraft gespürt, mitgekriegt bei der anderen. Und dann sind wir morgens bei der Pfingstler im Gottesdienst gewesen und abends bei der Charismatiker, weil das wollte man haben, unbedingt, diese Kraft. Und es ging eben insgesamt 1,5 Jahre und es ist nichts passiert. Und irgendwann kam der Pastor und meinte, wir sollten einen Hauskreis anfangen, weil mit unserem Hintergrund, wir hätten so viel Bibelwissen, wir sollten mal einen Hauskreis machen. Gut, haben wir angefangen oder wollte anfangen. Und am Tag, ehe es losgehen sollte, rief er nochmal an und meinte, er hat einen Fehler gemacht. Er war ein bisschen schnell. Sie habe in der Satzung stehen, nur Geistgetaufte dürfen leiten, Mitarbeiter. Halte ich für einen Quatsch, aber ich habe die Satzung nicht geschrieben. Habe ich ihm gesagt, ja, gern, an mir soll es nicht liegen. Ich warte seit 1,5 Jahren drauf. Aber ich habe es nicht. Wir können das gern verschieben. Ich sehe mich ja danach. Aber er meinte, das verschiebt man nicht. Und am gleichen Abend kam er noch mit 2 Ältesten. Und dann haben die 3 für uns 1 Stunde lang gebetet. Also so intensiv hat lang niemand für mich gebetet. Dass wir die Geistestaufe kriegen. Was ist passiert? Nix. Gar nichts. Und sie meinen dann irgendwann, fang doch mal an. Einfach so, was da gerade kommt, in Sprachenrede. Und der Heilige Geist steigt dann schon drauf ein. Und ich sage, auf gar keinen Fall. Ich werde, selbst wenn es funktioniert, ich werde nie wissen, was ist von ihm und was ist von mir. Und ich lese in meiner Bibel nicht, dass ich der Heilige Geist auf die Spur setzen muss. Der ist schon souverän, das macht er. Sie sind dann irgendwann etwas enttäuscht gegangen. Und ich war auch enttäuscht, ich hätte es ja schon gern gehabt, aber was will man machen? Und in dieser Nacht hatte ich einen Traum, so einen von den wenigen, wo Gott direkt gesprochen hat. Das kennt ihr den Unterschied. Nicht so wirres Zeug, sondern Gott spricht ganz klar und deutlich. Und in diesem Traum hat er mir einen Satz gegeben, in Sprachenrede. Keine Ahnung, was es war. Und ich bin aufgewacht und den Satz, den hatte ich ja auf der Zunge. Ich habe ihn ausgesprochen und dann ging es los. Also Gott hat mir tatsächlich die Geistestaufe im Schlaf geschenkt. Also manche Leute muss ich erst lahmlegen, damit sie nicht im Weg stehen. Ja, ja, mit im Schlaf, morgens um 4 bin ich aufgewacht und dann ging es los. Die Apostel hier, da kam es einfach so aus heiterem Himmel. Ja, beim Cornelius in Caesarea, Apostelgeschichte 10, lesen wir, während Petrus gepredigt hat, während der Predigt ging es los. In Samaria, in Ephesus, da kamen Johannes, Petrus, in Ephesus war es Paulus und habe die Hände aufgelegt. Also ganz unterschiedlich. Aber immer souverän handelt Gott. Dass ich ihn schieben muss, das lese ich nirgends. Das ist es auch nicht. Was ist Geistestaufe? Es ist diese Ausstattung mit Kraft zum Einsatz für andere. Insbesondere zum Zeugendienst. Wofür brauchen wir diese Kraft? Genau, um rauszugehen für andere. Geistestaufe ist nichts für mich. Ich werde dadurch kein Christ. Das müsste ich schon gewesen sein. Ich werde auch kein besserer Christ. Das hilft mir nichts beim Sieg gegen die Sünde, gar nichts. Es ist die Kraft zum Dienst an anderer. Und es ist keine Kraft, verwechselt es nicht, im Sinn von jugendlicher Elan. Ab einem gewissen Alter kommt der nicht mehr. Ja, es ist, nein, erwartet es nicht. Es ist die Kraft, die von Gott kommt. Die Kraft, die eine Wirkung hervorruft. Lest das Neue Testament, schaut euch Paulus an. Der Kerl hatte immer eine Wirkung. Gott sagt zu ihm, meine Kraft ist in der Schwache mächtig. Der war schwach. Aber er hat immer eine Wirkung. Nicht im Sinn von Bekehrung. Manchmal auch im Sinn von totgeschlagen werden. Aber immer eine Wirkung. Das ist die Kraft Gottes, die eine Wirkung hervorruft. Und diese Kraft ist dazu da, andere zu dienen, insbesondere von Jesus zu reden. Was haben die 120 gemacht, als sie diese Kraft gekriegt haben? Von Jesus geredet. In alle möglichen Sprachen von Jesus geredet. Noch etwas, verwechselt die Kraft nicht mit der Sprachenrede. Das ist nicht dasselbe. Die Sprache ist gegeben zum Zeichen. Lesen wir ganz deutlich in Apostelgeschichte 10. Weil die Kraft kann man nicht sehen. Die Sprachenrede, in 3 von 4 Fällen ist sie damit verbunden. Also wird sie berichtet in Apostelgeschichte. Sie ist das Zeichen, das was passiert ist. Nicht die Kraft. Es geht nicht darum, dass wir die Sprachenrede kriegen. Sondern es geht darum, dass wir die Kraft kriegen zum Einsatz für Jesus. Ihr könnt schon mal kommen. Wie kriege ich diese Kraft? Gott gibt sie mir souverän. Ich muss keine Stufe erklimmen, keinen Verdienst aufbauen. Aber was wir gerade in der Apostelgeschichte an verschiedenen Stellen sehen, auch in den Briefen nachher, in Samaria, in Ephesus, wenn wir dann die Pastoralbriefe lesen, immer wieder ist verbunden mit Apostel oder Älteste, komme und lege die Hände auf. Wenn du merkst, diese Kraft, ich brauche diese Kraft, dann würde ich vorschlagen, lies nochmal in aller Ruhe Apostelgeschichte. Ist das wirklich, was du suchst? Zum Einsatz für andere. Und dann darfst du gern zu der Älteste kommen, Harald, Daniel, Janis, Thilo, und sie werde gern für dich beten, Hände auflegen, dass du diese Kraft bekommst. Diese Kraft, die aber nicht Menschen gebe, sondern Gott. Eine Kraft zum Dienst für andere.